Durch ihre heutige Gabe können auch andere Menschen auf der Welt Gottes Wort studieren. Klicken Sie jetzt auf Spenden, um BBN zu unterstützen.
Gesundheit. In Berlin, im Goethe-Institut, 1963, nieste jemand im Unterricht. Und ich sagte, Gesundheit. Ich lernte diese herrliche Sprache erst mit 19. Und erfuhr erst mit 19, dass Gesundheit ein deutsches Wort ist. Wusste das nicht, auch Kindergarten und einige andere Wörter, die wir in der englischen Sprache benutzen, Volkswagen, und dass man die benutzt und weiß überhaupt nicht, was sie bedeuten. Nur wusste ich, Gesundheit gebraucht man, wenn man niest. Und in dieser Klasse habe ich das gesagt. Und Frau Jacobi, die Lehrerin, sagte, höfliche Menschen sagen das nicht. Hat mich gleich eines Besseren belehrt und mich gleich korrigiert. Nun, seither bin ich etwas schüchtern im Gebrauch dieses Wortes in Deutschland, weil ich immer höflich sein will natürlich und will auch ganz besonders hier heute Abend höflich sein, wenn jemand niest. Vielleicht sage ich das, aber ich weiß es nicht. Ist jemand beleidigt, wenn ich das sage oder nicht? Gesundheit ist was ganz Besonderes. Die Schwaben, als meine Frau schwanger war, kamen auf uns zu. Was erhofft ihr euch? Ich meine, damals hat man das Geschlecht nicht feststellen können vorher. Wir sind so alt. Und so haben sie oft gesagt, Hauptsache gesund. Gesund. Hauptsache gesund. Und das störte mich ziemlich. Denn die Hauptsache bei einem Kind ist nicht die Gesundheit physisch, sondern die Hauptsache ist, dass das Kind gesund ist im Herrn, den Herrn liebt und eine gesunde Einstellung zu ihm hat. Und so wehrte ich mich ein bisschen mit dem Gebrauch von Hauptsache gesund, wo es gesagt wurde, weil ich das auch verstanden habe von dem kulturellen Hintergrund der Schwaben. Sie sprachen von physischer Gesundheit. Es ist aber, wenn man von der Gemeinde und von der Ehe und von der Familie spricht, äußerst wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, wie wichtig Gesundheit ist. Dass der Herr auf keinen Fall eine kranke Ehe haben will und auf keinen Fall kranke Gemeinden haben will. Gesundheit ist wichtig. Und ich weiß, wenn wir von der Gemeinde kommen, alle von uns schätzen das sehr, wenn es eine gesunde Gemeinde gibt und wir teilhaben dürfen am Leben einer gesunden Gemeinde. Ich durfte in diesen Tagen in ein paar, für meine Begriffe, sehr gesunde Gemeinden sein. Und es gibt einige Merkmale. Beobachtungen habe ich gemacht über die Jahre, über ungesunde und gesunde. Und diese Tage erlebte ich eine sehr gesunde Gemeinde. Geschwister von der Gemeinde sitzen hier auf der vordersten Reihe. Und ich bin so dankbar für die Möglichkeit, auch ein bisschen positiv zu reden über das, was ich erlebt habe in jener Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde, wo der Zusammenhalt da war, wo gemeinsame Ausrichtung da war und wo man sich gegenseitig wertschätzte. Und das offensichtlich war in der Pause nach dem Gottesdienst im Foyer. Man hat Kaffee getrunken. Das war lange Zeit, bevor sie nach Hause gingen. Das ist auch ein Merkmal von einer gesunden Gemeinde. Nicht die einzigen, aber das sind Teile der Merkmale einer gesunden Gemeinde. Es wurde schon erwähnt, dass es kranke Ehen gibt. Ich habe teilgenommen an einem Kurs über Ehe und Familie vor Jahren im Laufe von meiner Doktorsache. Bin nicht immer Krankenschwester und sie heißen mich schon Doktor und ich weiß es nicht, woher das kommt. Ich habe teilgenommen an einem Kurs. Der Dozent ist ein guter Freund von mir und nachdem der Unterricht vorbei war und da alle anderen Studenten gegangen waren, der Dozent packte zusammen und wir kamen ins Gespräch und blieben da sitzen gut eine Stunde. Unter anderem sagte ich zu ihm, er heißt Tom, meine Theorie ist, dass nicht einmal 5% aller evangelikalen Ehen glücklich sind, so wie Gott das gemeint hat. Und er sagte, das würde ich teilen. Meine Hauptkontakte mit Ehen waren hier in Deutschland. Ich habe weniger mit bestehenden Ehen zu tun, mache viel voreheliche Vorbereitung mit Studenten, aber weniger Eheseelsorge. Tam macht Eheseelsorge in den USA und ich habe mehr hier gemacht. Wenn ich das sage, will ich nicht behaupten, dass alle Ehen total unglücklich sind, aber ich habe es bewusst und versucht genau zu formulieren, glücklich wie Gott das gemeint hat. Nun, vor Jahren, als ich nach Deutschland kam, war meine Erfahrung in den ersten Tagen nicht so wie jetzt in glücklichen und gesünderen Gemeinden zu sein, sondern von Donnerstag bis Montag hatte ich schon von 6 total kranken Gemeinden gehört, innerhalb von 4 oder 5 Tagen. Zerstritten und furchtbar krank, gebetslos, viel Zank und Eifersucht und Neid. Und ich, in meiner Überlegung und meiner Beobachtung, wo wir hier gedient haben und Reisedienst bei den unterstützenden Gemeinden Dienst gemacht haben, habe ich auch in etwa gesagt, vielleicht 10-20% der guten evangelikalen unterstützenden Gemeinden waren imstande, uns wirklich Unterstützung zu geben. Die meisten waren so, dass sie dankbar waren. Wir kamen und wollten unsere Ermutigung, denn sie waren so krank. Ich bin nicht im Reisedienst in vielen Gemeinden in Deutschland. Ich bin nicht Onkel Ernie, der mal kommt und in vielen Gemeinden ist in kurzer Zeit. Aber es wäre mal interessant, mit einigen zu sprechen, die viel herumkommen hier in Deutschland, um nur zu fragen, anhand von den Merkmalen von gesunden Gemeinden, welcher Prozentsatz von Gemeinden, evangelikalen Gemeinden in Deutschland wirklich gesund sind, diese Gemeinden, ob sie wirklich gesund sind. Vielleicht liegt es ähnlich wie der Prozentsatz der Ehen und vielleicht ist da eine Verbindung zwischen der Krankheit der Ehen und der Krankheit der Gemeinden. Oder genügend Verbindung, dass man sich vergegenwärtigen müsste, was können wir hier tun? Nun, es ist ein großes Problem und ein großes Bedürfnis, auch über Ehe und Familie zu sprechen. Und es gibt einen großen Hunger, mehr zu lernen. Ich habe nichts Bedeutendes zu sagen von mir. Gar nichts. Was wichtig und bedeutend ist über die Ehe und Familie und auch über die Gemeinde, ist von diesem heiligen Buch herauszulesen, zu erforschen und weiterzugeben. Ich bin nicht sehr schlau. Ich bin eigentlich ein Mensch, der angewiesen ist auf eine viel höhere Weisheit, als ich sie besitze, nämlich die im Worte Gottes. Und so ist es wichtig, dass wir das tun, auch heute Abend. Wir wollen heute Abend nicht extra Epheser 5 aufschlagen, aber ich möchte einen Vers kurz erwähnen anhand von einer Geschichte. Und zwar, ich hörte diesen Mann, der war spät 70. Ich hörte ihn vielleicht in den auch spät 70er, Anfang, nee, spät 80er Jahre. Er lebte noch, er ist beim Herrn jetzt. Und er hatte, ich denke, im Laufe von mehr als 50 Jahren vollzeitlichen Dienstes in der Gemeinde bestimmt 300-500 Hochzeiten durchgeführt und Paaren geholfen, die Ehe zu schließen. Und er sagte, das, wo wir uns sahen, war im Herbst, er sagte, ich habe den vergangenen Sommer als Sabbatsommer genommen und habe eine einzige Bibelstelle angeschaut. Und zwar die Bibelstelle über Ehe, Epheser 5. Ich habe das angeschaut, studiert, von allen möglichen Kommentaren alles gelesen, was ich finden konnte, und bin zu einer erstaunlichen Erkenntnis gekommen. Diese Bibelstelle in Epheser 5 spricht nicht in erster Linie von Ehe und Familie, sondern von Christus und Gemeinde. Und er leitete das ab von Epheser 5, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, Mann und Frau. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Nun, meine Beobachtung seit vielen Jahren, eigentlich seit dem Jahr 1902 oder 83, ist, dass bei vielen Christen ihr biblisches Wissen in vielen kleinen Schubladen ist. Und hier ist Geld und dort ist Ehe und da ist Kindererziehung, das ist in einer anderen Schublade und dort ist Gemeinde und hier ist Anbetung und alle diese Dinge hängen nirgends in ihrem Herzen so korrekt zusammen. Das geschah bei mir, als ich endlich mal das gesamte Bild sah, 1902 oder 83, durch die Liebesbefehle Jesu in Matthäus 22, dass das gesamte Bild ein Liebesbild ist, liebe Gott, liebe deine Nächsten, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und seither habe ich gedacht, warum hat niemand mir das klar gemacht? Nun, im Überlegen von diesem Thema denke ich genauso. Ich denke, viele haben Gedanken über Kindererziehung und Gedanken über Sex und Gedanken über Mann und Frau und Gedanken über die Beziehung zwischen dem Ehepaar und den Schwiegerleuten. Ich denke, wir haben all diese Themen, aber wir sehen nicht das gesamte Bild. Wir sehen nicht, wie es zusammenhängt, wie Gott ursprünglich darüber gedacht hat. Und heute Abend ist es ein Vorrecht, auch Gottes Wort aufzuschlagen. Und ihr alle denkt wahrscheinlich, jetzt beginnt er in Epheser oder irgendwo. Und heute Abend möchte ich in Hesekiel beginnen. Im Hesekiel Kapitel 16 möchte ich uns dahin leiten, um vom Alten Testament her den Hintergrund vom jüdischen Denken, von der Offenbarung des Alten Testaments her, den Hintergrund sehen. Und dieser Hintergrund in Hesekiel informiert einen neutestamentlichen Text. Das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Hesekiel 16, Vers 1. Menschensohn, halte Jerusalem ihre Gräuel vor. Und sage, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem, nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber, sagt Gott, und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst, in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs. Du warst aber noch nackt und bloß. Offensichtlich, jetzt spricht er von einer Frau. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein, meine Frau. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Gott beschreibt einmal sein Interesse in Israel, und was er getan hat, um seine Liebe für Israel zu offenbaren. Israel in einer totalen, hilflosen Situation verachtet, jetzt von Gott geliebt und geachtet, herausgenommen aus einer furchtbaren Situation. Und er beginnt dann die Beschreibung von seiner Wertschätzung, Vers 9, zum Waschen. Und dann Vers 10, er sagt, ich bekleidete dich. Da badete ich dich mit Wasser, Vers 9, und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich auch mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Sekufellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an, die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe in deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. Für die damalige Zeit ein herrliches Bild der Wertschätzung dieser Braut, die früher in Blut zappelte, weggeworfen, jetzt zu Ehren gekommen, hochgebracht. Nun, offensichtlich redet Gott hier in Bildsprache, als Vergleich. Er redet mit Israel als seine Frau und gebraucht natürlich physische Wörter, damit Israel beginnt zu blicken. Ist es uns klar, oft, wenn wir zu einer Predigt kommen, und wir gehen nach Hause und oft sagen wir, es hat mir nicht viel gebracht. Und wenn man das sagt, die Predigt hat mir nicht viel gebracht, wurden biblische Wahrheiten lebensfern übertragen. Aber sowas ist Gott nicht. Gott ist nicht einer, der lebensfern redet, sondern lebensnahe redet. Er kommt und redet mit Israel mit einem ihnen verständlichen Bild. Und zwar mit einem verständlichen Bild, das nicht nur klar im Kopf ist, sondern tief in die Emotionen geht. Denn diese Israeliten hatten auch Ehen. Und was er jetzt in diesen folgenden Versen beschreibt, erweckt Zorn und Eifersucht bei jedem Ehemann, der hört, wie Israel mit Gott, ihrem Bräutigam, umging. Er sagt in Vers 12, du warst schön. So hast du geschmückt, Vers 13, mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Leinen und Seide und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen. Du wurdest überaus schön und brachtest es zur Königswürde. Also du kannst ganz hoch. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich an dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Aber in Vers 15 kommt ein Aber. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging, der bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht. Höhen, da Anbetungsstätte. Du hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte, und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei gemacht. Die israelitischen Ehemänner, die das lasen, haben eindeutig verstanden, was Gott redete. Und die Eifersucht Gottes über das Weglaufen, über die Untreue seiner Braut dürfte jedem hautnahe und auch gefühlsmäßig deutlich werden. Also das ist nicht nur ein intellektuelles Bild, es ist ein sehr emotionales Bild. Vers 18, du hast auch deine bunt gewirkten Kleider genommen, sie damit bekleidet und mein Öl, mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt. Meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich dich speiste, hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch. Ja, das ist geschehen, spricht der Herr. Egoismus, bis geht nicht mehr. Und man würde denken, das würde genügen. Aber es wird schlimmer. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei allen deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Sie haben vergessen, die Vergesslichkeit der unverdienten Segnungen Gottes am Volk Israel. Stattdessen nahmen sie diese Segnungen und gaben sie alle fremden Göttern. Hurerei getrieben. Nun, Vers 23. Es geschah nach all dieser Bosheit, wehe, wehe dir, spricht Gott, der Herr. Da hast du dir auch noch Götzenkapellen gebaut und Höhen gemacht an jeder Straße. An allen Weggabelungen hast du deine Höhen gebaut und du hast deine Schönheit geschändet. Die Sprache ist hier sehr sexuell. Du spreiztest deine Beine gegen alle, die vorübergingen, und hast immer schlimmer Hurerei getrieben. Du hurtest mit den Söhnen Ägyptens, deinen Nachbarn, die großes Fleisch hatten, und hast immer mehr Hurerei getrieben, um mich zum Zorn zu reizen. Aber siehe, ich streckte meine Hand gegen dich aus und minderte dir deine Kost und gab dich dem Mutwillen deiner Feindinnen und der Töchter Israels preis, die sich vor deinem verruchten Treiben schämten. Da hurtest du mit den Söhnen Assyriens, weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen und wurdest doch nicht satt. Du triebst auch noch mehr Hurerei bis hin zu den Hinterländern Kadea. Aber auch da wurdest du nicht satt. Wie schmachtete dein Herz, spricht Gott der Herr, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibs, dass du deine Grützenkapellen an jeder Weggabelung bautest und deine Höhen an jeder Straße machtest. Nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. O, du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes, sonst gibt man allen Huren Lohn, du aber gibst deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. In Vers 35, darum, du Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, weil du dein Geld so verschwendet hast und mit deiner Hurerei deine Blöße gegen alle deine Liebhaber aufgedeckt und gegen alle deine greuelhaften Götzen entblößt hast. Und wegen deines Blutes deiner Kinder, die du ihnen geopfert hast, darum siehe, will ich deine Liebhaber versammeln, denen zu gefallen hast du alle, die du geliebt und alle, die du gehasst hast. Ja, ich will sie von allen Orten gegen dich versammeln und deine Blöße vor ihnen aufdecken, dass sie deine ganze Blöße sehen sollen. Und ich würde das Urteil sprechen, wie man den Ehebrecherinnen und Mörderinnen das Urteil spricht und an dir das Blutgericht vollziehen mit Grimm und Eifer. Vers 41, sie werden deine Häuser mit Feuer verbrennen und an dir das Strafgericht vollziehen vor den Augen vieler Frauen. So will ich deine Hurerei ein Ende machen und du wirst künftig keinen Hurenlohn mehr geben. Das Kapitel fährt weiter und spricht von diesem Problem. Gott redete in einer Bildersprache, in einer Allegorie, in einem Vergleich zu Israel. Jeder in Israel hat die Sprache eindeutig verstanden. unmissverständlich. In Kapitel 23, wir schlagen es jetzt nicht auf, aber er macht eine ähnliche Rede an Ohola und Oholibah, auch eine ähnliche Rede über den Götzendienst Israels und das Hurentreiben, dass Israel wegging von Gott. Nun, dass Israel das physisch sowie auch geistlich getan hat, liegt auf der Hand. Dass die Gemeinde Jesu heute es sowie geistlich als auch physisch an dieser Stelle macht, liegt auch auf der Hand. Ich habe diese Tage 2, 3, 4 Mal Folgendes gesagt. Wenn du mir gesagt hättest, das habe ich in einem Gespräch heute mit einem ganz, ganz lieben, gläubigen Ehepaar in Köpenick im Austausch gehabt. Wir haben uns genau vor einem Jahr besucht. An diesem Wochenende war ich da, zu Besuch kam von Brake, und heute Morgen war der Unterricht zu Ende um 9:30 und wir stiegen sofort ins Auto, dass wir einen Teller Suppe mit ihnen essen konnten und Austausch und Gebet. Ich lernte das Ehepaar am Sonntag, den 14. Oktober 1962 kennen. In der Brüdergemeinde in Oberschöneweide, Ostberlin, und besuchte oft 1963 im Frühjahr diesen Gottesdienst am Sonntagmorgen, ging durch Checkpoint Charlie und nahm S-Bahn dahin, lief meistens ein paar Kilometer und kam dorthin zum Gottesdienst. Vielmals war ich mit diesem Ehepaar zusammen und so kennen wir uns über diese 40 plus Jahre. Nun, heute sagte ich auch zu Ihnen, was ich auch anderen gesagt habe, wenn du mir gesagt hättest, zu meiner Zeit in meiner Jugend, dass die Moral sich so wenden würde, so wie wir das erlebt haben in den letzten 20 Jahren, hätte ich gelacht. Was wir erlebt haben, kommt bis hin in die Gemeinde, so dass auch das physische sowie geistliche Hurentreiben sichtbar ist an beiden Stellen. Familie sowie Gemeinde. Und ich hörte Geschichten, die nicht wiederholbar sind in dieser Runde heute Abend, schon in diesen Tagen in Deutschland, von Dingen, die getan werden von bekennenden Christen. Und ich denke, oh, Herr! Aber es ist oft so, dass, ich habe das einmal in einigen Jugendlichen gefragt in Florida vor Jahren, wie geht es in eurer christlichen Schule moralisch zu? Und da sagte der eine Junge, ja, in unserer christlichen Schule, High School, geht es genauso zu wie in der öffentlichen Schule moralisch. Wir haben einige Jugendliche, die vorne stehen und Gesangsleitung machen, und ich weiß, dass einige von ihnen abends im Bett sind mit verschiedenen. Ich habe mir fast die Haare ausgerissen. Ich habe wenig zum Ausreißen. Aber ich habe gedacht, gibt's denn sowas? Unter bekennenden Christen, die hier vorne stehen und Dinge geistlich tun, die aber in diesem moralischen Bereich Hurerei betreiben. Physisch gesprochen. Nun drehen wir die Münze mal um und fragen, ob die Gemeinde Jesu heute schuldig wäre, Hurerei zu treiben. Ob die Gemeinde Jesu heute je sich abgäbe mit anderen Göttern. Nun, wenn du mich fragst, ob wir uns niederknien vor einem Buddha-Bild oder uns abgeben mit anderen Dingen, würden wir alle sagen, also Götzendienst, nein, das machen wir nicht. Aber was ist ein Götze? Es ist das, was zwischen uns und Gott kommt. Zwischen uns und der leidenschaftlichen Beziehung zu Gott. Ist jeder Christ in jeder Gemeinde total in Beziehung mit Gott, keine Götzen da? Ich fürchte nicht. Aber fragen wir in den meisten Gemeinden in der westlichen Christenheit, welcher Prozentsatz der bekennenden Christen nimmt teil an der Beziehung mit dem Herrn im Gebet. Ein paar Prozent. Es gibt Gemeinden, die ich kenne, wo zigtausende am Sonntagmorgen da sind und wenn es eine Gebetsstunde angesagt wird, kommen Dutzende. Und die prozentuale Aufteilung ist ähnlich, überall in der Welt. Warum? Keine Zeit? Ist es andere Götzen? Nun, Jakobus Kapitel 4 bitte aufschlagen. Jakobus Kapitel 4. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch in euren Gemeinden? Unter euch Christen? Fragt Jakobus. Kommen diese Kämpfe und Streitigkeiten nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn Gottes Werk durch Gebet vollendet wird und die Gemeinde zu der Zeit von Jakobus, viele beteiligt waren, zu handeln ohne zu bitten und zu managen ohne zu beten. Was sagt er dazu? Weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absicht bittet, um es mit euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Gottes Geist in uns ist eifersüchtig, wie der Ehemann. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Hört auf, geistliche Hurerei zu treiben in der Gemeinde, indem andere Dinge euch wichtiger werden als die totale Nähe Gottes, das nicht zwischen uns und Gott ist. Nun, es ist vielleicht für manche ein komischer Anfang, aber für mich überhaupt nicht. Ich sehe in der Schrift diese beiden Dinge so parallel, dass man das eine Bild für das andere und das andere Bild für das eine benutzen kann. Sie sind Parallele. Ich halte es für interessant, dass viele das gar nicht so sehen oder sahen. Ich hielt im süddeutschen Raum vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, auch mit Ernst Mayr, eine Bibelwoche über Ehe und Familie und sprach über diesen Vergleich Ehemann, Ehefrau, Christus, Gemeinde. Und einer, der war viele Jahre aktiv in christlichen Kreisen, auch in Gemeinschaftskreisen in Baden-Württemberg. Ein Mann, den ich sehr schätze, kam anschließend und sagte, zum ersten Mal in meinem christlichen Leben sehe ich diesen Vergleich. Und ich wollte weinen. Es ist eine Tragik, dass wir das gesamte Bild nicht sehen. Wir sind nicht getrennte Teile. Wir sind eine gesamte Einheit. Und unsere Geschlechtlichkeit und unsere Beziehung zu Gott in der Intimität, alles hat mit diesem einen Bild zu tun. Dass Gott will, dass wir diese Einheit sehen und danach sehnen, an dieser einen Seite in der Gemeinde, sowohl als auch in der Ehe und Familie, dort Gesundheit zu erleben. Und nicht an beiden Stellen Hurerei zu treiben, wie einst Israel und wie auch Glaubende zur Zeit von Jakobus. Und ich denke, heute Abend für diesen Einstieg wäre es gut, zum Schluss, dass wir eine Zeit nehmen, vielleicht 4 oder 5 Minuten oder so, zu Gebet. Dass wir uns erheben zum Gebet und sagen, Herr, öffne du mir bitte Augen und Herz für das gesamte Bild in der Bibel, dass ich sage, Herr, zeige mir deine Größe, was du damals im Auge und im Herzen vorgenommen hast, als du Ehe und Familie gegründet hast und auch als du eine Braut, alttestamentlich Israel, neutestamentlich die Gemeinde, als du eine Braut herausgesucht hast und eifersüchtig dieser Braut nachgehst und gingst, dass du uns durch unsere Emotionen klar machen willst, was eine Verletzung vorhanden ist bei dir. Wenn wir dich an zweiter Stelle rücken lassen, wenn wir dich nicht anbeten in erster Linie, wenn wir geistliche Hurerei betreiben, durch unsere Geschäftigkeit, durch unsere Aktivitäten, wo Gott nicht im Mittelpunkt steht. Vater im Himmel, dir sei Lobpreis und Ehre, dass du unser Bekennen und Flehen gehört hast. Danke, dass du so geduldig mit uns bist. Wir alle bekennen, wir haben dich nötig und wir leben in einer Gesellschaft, die uns auch verformen will, verbiegen will, wegtreiben will von deinem Herzen. Der Feind setzt alle Hebel dran in Gang, damit wir von dir weglaufen. Und wir bekennen, das haben wir auch getan. Wir schämen uns. Das haben wir leider nicht nur einmal getan, sondern des Öfteren. Das Glänzen der Dinge der Welt war uns interessanter und wichtiger oft, als es hätte sein dürfen. Und wir liebäugelten Dinge, die wir hätten liegen lassen sollen. Wir kauften. Wir machten Schulden. Und wir haben dabei oft überhaupt nicht gefragt nach deinem Willen in der Situation. Wir bekennen, wir sind Menschen in großer Not. Und oft haben wir gelitten persönlich und haben auch dieses Leiden und diese Probleme in die Gemeinde gebracht. Und so bitten wir dich, Herr, hilf uns ganz neu, diese Gesamtheit zu sehen, wie du es gemeint hast mit Israel, deiner Braut damals, und wie du es meintest mit deiner neutestamentlichen herrlichen Braut mit der Gemeinde. Und hilf uns, uns total zu distanzieren von jeglicher Form der praktizierten Hurerei, der Untreue zu dir. Zünde du neu ein Feuer in unseren Herzen an, auch heute Abend und in den folgenden Stunden. In Jesu Namen. Amen.